Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite in dieser Serie Love Changes, Liebe verändert. Ich liebe diese Serie. Ich finde sie wirklich grandios, nicht weil ich predige, sondern weil es sie so praktisch. Es geht um das Zentrale des Christseins, um das, wozu uns Jesus beauftragt hat. Er sagt, liebt euch gegenseitig, liebt aneinander. Und er sagt, hey, daran wird die Welt euch erkennen. Wenn hier jemand zur Tür reinläuft, zum allerersten Mal, vielleicht ist das heute der Fall, dann solltest du zumindest uns daran erkennen, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns lieben. Und deshalb liebe ich diese Serie. Heute geht es um Love Your City. Liebe diese Stadt. Und ich habe die Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist, liebe diese Stadt, weil Gott sie liebt. Und der zweite Teil wird sein, liebe diese Stadt, wie Gott sie liebt. Jesus, und ich danke dir, dass du diese Stadt liebst. Ich danke dir, dass du wirklich deine Hand über diese Stadt hast. Das ist eine phänomenale Stadt, ist ein guter Ort zum Leben. Und ich danke dir, dass du uns begegnen willst. Und ich danke dir, dass du noch vielen, vielen Menschen in dieser Stadt begegnen wirst und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Danke dafür. Amen. Ja, es gibt ein ganz, ganz interessantes Phänomen weltweit, wenn man sich Städte anschaut. Also egal in welcher Kultur, egal in welchem Land, wo immer du hinschaust, man nennt das auf so irgendwie wissenschaftlich Urbanisierung. Das meint gar nichts anderes, als es zieht immer mehr Leute in die Städte hinein. Die Leute verlassen das Land, sie verlassen ihre Landwirtschaft, sie verlassen das, was sie eigentlich ursprünglich getan haben, und sie ziehen in die Städte. Das Blöde ist, wir haben parallel zu dieser Urbanisierung noch eine zweite Entwicklung. Weil in den Städten bleiben, tun nur bestimmte Leute. Und zwar die Superreichen und die Mega-Armen. Die Superreichen, die suchen sich so einzelne Viertel, so kleine Bezirke, sehen wir auf der nächsten Folie drauf, in denen sie sich so zurückziehen. Das sind so die Nobelviertel der Städte. Dort ziehen sie sich zurück, schotten sich ab und führen ihr Leben. Und die armen Leute, die verteilen sich dann so auf den Rest der Stadt irgendwo. Aber was passiert mit den anderen? Die sogenannte Mittelschicht, die Normalos, die Spießbürger, die Familien, die einfach so mittendrin leben, irgendwie normal, nicht gut, nicht schlecht, einfach normal, die gehen. Die wollen nicht in der Stadt leben. Die suchen sich die Vororte. Möglichst nah dran an der Stadt, aber bitte nicht drin. Irgendwie draußen im Grünen. Und da zieht es so die ganze Mittelschicht der Städte hin. Und das Problem dabei ist, die Städte verändern sich. In den Städten drinnen ist es spürbar, ein anderes Klima, eine andere Kultur, eine andere Stimmung herrscht dort. Man sagt, wiederum so in Wissenschaftsdeutsch, die Städte werden pluralistischer oder man kann es auch einfacher sagen, sie werden bunter. Du hast Studenten, du hast ganz, ganz Junge, du hast ganz, ganz Arme und irgendwo diese Mega-Reichen, aber irgendwie nichts Normales. Und genau so sehen viele, viele Städte aus. Und die Kirchen folgen irgendwie diesem Trend des Verlassens der Städte. Wenn man sich anschaut, was in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist in der westlichen Kultur, dann scheint es zumindest so, als ob die Städte selber nicht mehr interessant wären für die Kirchen. Und das mag daran liegen, weil eben das Normalo-Klientel für die Kirche rausgeht. Ja, und wenn du heute durch Deutschland gehst, vor allem Süddeutschland, du findest die großen CVJM-Häuser, die Gemeindehäuser, die Gemeindezentren und sowas, das findest du fast immer in den Vororten, in den etwas größeren Dörfern, die so kurz vor Stadt sind. Das sind auch so diese frommen Oasen, wo sich noch was tut kirchlich, aber in den Städten zieht sich's immer mehr zurück. Und wir merken das an der Gesellschaft. Wenn du durch so einen Ort durchgehst, ich habe da so ein paar jetzt im Kopf, aber ich will da auch jetzt nicht komische Bilder erzeugen, Aber dann ist dort ein anderes Klima als in der Stadt. Wo findest du diese Gemeindehäuser, die kirchlichen Dinger und so? Im Dorf. Wo findest du die Bordelle? Wo findest du diese übelsten Kneipen, die Rotlichtviertel? In der Regel in der Stadt. Und jetzt ist die Frage, die vielleicht sogar berechtigt ist, sind deshalb die Städte gottloser? Ich finde eine spannende Frage und man sollte sie auch nicht zu schnell beantworten, weil etwas dahinter steckt. Ich möchte euch kurz in ein Gleichnis mit reinnehmen, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, weil er den Menschen etwas erklären wollte. Ein Mann hatte zwei Söhne, einen Jüngeren, einen Älteren. Der Jüngere, der war einfach bockig, ja, der hatte keine Lust mehr auf zu Hause, dem war es langweilig geworden. Und der sagt, hey Alter, gib mir die Kohle, ich will ausziehen, ich gehe weg von hier. Und er ließ sich sein Erbe auszahlen und er ging, und das heißt, er verzockte die Kohle mit Huren, mit Spielen, mit Saufen. Und wo tat er das vermutlich? In der Stadt. Das steht nicht in der Bibel, das habe ich interpretiert, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich. Im Gegenzug hat er einen älteren Bruder. Der ältere Bruder, der blieb zu Hause. Der blieb am Dorf, der tat, was man tut. Ja, der war gehorsam, er hat gearbeitet, er hat sich den Traditionen unterworfen, das, was halt so sich gehört. Der Jüngere ist ziemlich Schiffbruch erlitten. Ja, er hat die Kohle alles ausgegeben, es kam eine Hungersnot und ihm ging es so richtig, richtig scheiße. Er landete bei den Schweinen und selbst da wurde er nicht mal ordentlich versorgt. Und dann kam aber der Punkt, dieser jüngere Sohn, er kehrte um, er tat Buße. Er sagte sich, hey, ich will zurück zu meinem Vater, ich will ihn um Vergebung bitten, ich werde zurückgehen zu ihm und fragen, ob er mich nochmal aufnimmt. Ja, das ist für mich für heute gar alles nicht der spannende Teil dieses Gleichnisses. Der spannende Teil kommt zum Schluss. Der Vater empfängt seinen Sohn mega, mega glücklich. Er rennt ihm entgegen, er nimmt ihn in den Arm und er schmeißt eine Riesenparty. Ein Fest für den verlorenen Sohn und alle sind am Feiern. Alle, naja, fast. Der ältere Bruder wird auf einmal bockig. Der bleibt draußen stehen, vor der Tür. Nein, ich mag nicht. Ich feiere nicht mit. Und der Vater macht sich die Mühe, er geht raus zu ihm und er sagt, hey, was ist los mit dir? Ich schmeiße ein Riesenfest, komm mit rein. Nö, das werde ich nicht tun. Der kleine Sack hat all seine Kohle verprasst. Der hat in Saus und Braus gelebt. Er hat ein wirklich bescheidenes Leben geführt. Und jetzt wird er auch noch belohnt von dir. Ha. Und der Vater versucht es ihm zu erklären. Er sagt, hey, für mich war der wie tot. Der war weg und jetzt ist er wieder da. Sollte ich das denn nicht feiern? Und das Gleichnis endet damit, dass der ältere Sohn draußen bleibt, stur bleibt und der Vater wieder reingeht. In diesem Gleichnis redet Jesus von zwei verschiedenen Arten der Verlorenheit, des Verlorenseins. Ja, es gibt diese Art des Verlorenseins, wirklich moralisch abzustürzen, zu saufen mit den Huren, ins, was man so als Sünde bezeichnet, moralisch wirklich darin verstrickt zu sein und versumpft zu sein. Und die Bibel sagt, ja, das ist Verlorenheit, das nennt sie so. Aber Jesus spricht auch von dieser zweiten Verlorenheit. Und das hat mit dem Herz zu tun. Der zweite Sohn war auch verloren. Wer ist am Ende dieses Gleichnisses beim Vater? Was ist die schlimmere Art von Verlorensein? Was ist die Art mit den tragischeren Konsequenzen? So, und das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Aber lasst uns mal anschauen, wie hat er das ausgelebt? Wo hat Jesus sich aufgehalten? In Kneipen, in Bordellen. Woher weiß man das? Ja, weil er die Huren bekehrt hat. Also war er bei ihnen. Er hat sich in Häusern aufgehalten von Leuten, die verachtet waren. Und wo hat er Stress gehabt? In den Pfarrhäusern. Was waren die Leute, wo es ihn hingezogen hat? Eben diese Huren, diese Zöllner, diese Betrüger, diese ganzen Typen am Rande der Gesellschaft. Da hat es Jesus hingezogen. Und mit wem hat er nur Stress, Ärger, Streit? Wo sogar Jesus Schimpfwörter benutzt, hey, mein lieber Schieber. Mit den Superfrommen, mit den Pfarrern, mit den Theologen. Zwei Arten der Verlorenheit. Jesus zeigt ziemlich krass auf, wo wir stehen. Und Jesus hat ein Herz für die, die verloren sind. Und genau das spiegelt dieses Gleichnis wider. Jesus liebt die Stadt. Er liebt sie, weil dort Menschen sind, die verloren sind. Er geht dorthin, weil dort Menschen sind, die noch eine Chance haben. Er liebt auch die Menschen der anderen Verlorenheit. Er liebt auch den älteren Sohn. Und der Vater macht sich die Mühe, rauszugehen. Der Vater ist der gleiche. Aber die Älteren, die sind so stur. Die sind so bockig. Die sind so hartherzig. Ich möchte euch ein zweites Beispiel bringen, das uns die Bibel liefert. Das finde ich hochspannend. Viele kennen es vielleicht so aus ihrer Kinderkirchenzeit oder Geschichtenzeit von zu Hause, aber es steckt echt was richtig Cooles dahinter. Es geht um Jona. Jona kennt ihr vielleicht, das ist der Typ mit dem Walfisch, ja. Jona war eigentlich ein Missionar. Ja. Er hat einen Auftrag bekommen von Gott. Damals gab es eine Stadt, die war so unglaublich daneben. Das ist fast nicht zu beschreiben. Die Stadt Ninive. Ninive hat wirklich alles getrieben, was moralisch daneben ist. Ihr könnt es euch nicht wirklich vorstellen. Und das Kopfkino brauchen wir auch gar nicht. Gott gibt Jona den Auftrag. Er sagt, hey, geh in diese Stadt Ninive. Sag den Menschen, wenn sie nicht umkehren, dann werde ich sie vernichten. Und Jona ist erstmal bockig. Zunächst mal sagt er sich, nö, das mache ich nicht. Ja, Ninive ist da, ich gehe genau die andere Richtung, Tarsus, das war am anderen Ende der Welt. Er geht dorthin und Jona lernt den Walfisch kennen. Also Gott hat schon so seine Möglichkeiten, Menschen auch dann nochmal wieder anzusprechen und umzudrehen, wenn er echt was vorhat mit ihnen. Jona lernt den Fisch kennen, irgendwann wird er dann doch gehorsam und er geht wirklich nach Ninive. Und er geht nach Ninive und er sagt den Leuten, hey, ich habe euch was zu verkünden. Die gute Nachricht des Herrn, er wird euch vernichten. Aber ihr könnt umkehren und dann ist alles gut. Das ist die Nachricht, die er verkündet. Und das tut Jona. Und wisst ihr, was Jona dann macht? Sightseeing. Jona sucht sich ein lauschiges Plätzchen. Er legt sich hin, eine Palme auf der Seite, schön Schatten. So, und jetzt will er sehen, wie Ninive untergeht. Das Problem ist, Ninive macht genau das, was Jona ihnen gesagt hat. Unglaublich! Diese Zuhälter, diese Huren, diese Gewaltmenschen, diese Okkulten, dieser Abschaum von Menschheit, wisst ihr, was die machen? Die gehen auf die Knie, die beten, die zerreißen ihre Klamotten, die nehmen Staub das als Symbol und werfen sie es über den Kopf und sie sagen, Gott im Himmel, vergib uns. Wir sind schuldig geworden vor dir, bitte vergib uns. Und Gott ist Gott. Und wie er zu dem jüngeren Sohn rausrennt, der Vater, so hat er auch Erbarmen mit Ninive. Alles cool, das wäre eine tolle Geschichte, wenn sie da aufhören wird. Tut sie aber nicht. Sie kommt nochmal zurück zu Jona. Jona sitzt so da auf seiner Sightseeing-Tour. Und er will Action sehen, ja, so Sodom und Gomorra, hey, Feuer vom Himmel, Ninive weg, yeah, come on, Gerechtigkeit soll herrschen. Es passiert nichts. Naja, es passiert schon was. Diese Palme, die ihm so schön Schatten gegeben hat, wo es ihm doch so gut ging, die verreckt. Und auf einmal ist diese Sonne nicht mehr Urlaub, Strand, Hawaii. Auf einmal ist es richtig anstrengend. Auf einmal läuft ihm der Schweiß runter. Und er hat das Gefühl, er muss verdursten. Und Jona fängt an, Gott anzuklagen. Er schreit ihn an. Er sagt, hey, was soll die Grütze? Ich habe mein Leben riskiert für diese Stadt. Die hätten mich umbringen können mit dieser blöden Nachricht von dir. Ja, aber ich wusste, hey, du hast ja eh bloß wieder Einsehen mit den Vögeln da unten. Verschonen tust du sie. Und ich hätte es verdient, hier im Schatten zu sitzen, weil ich habe ja getan, was ich sollte. Aber nicht mal das gönnst du mir. Und diese Geschichte von Jona, die endet wie das Gleichnis, super spannend. Gott sagt zu Jona, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gern verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Ich weiß nicht, habt ihr euch jemals gefragt, falls ihr diese Geschichte kennt, habt ihr euch jemals gefragt, warum die Einwohnerzahl genannt wird? 120.000 Menschen in Ninive? Ich meine, theologisch finde ich das echt spannend. Jesus stellt sich vor den Menschen als einer, dem es um jeden Einzelnen geht. Er nimmt mal die Geschichte, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines geht verloren. Er wird die 99 zurücklassen und das eine suchen. Gott geht es um den Einzelnen. Und in dieser Stadt gibt es 120.000 Mal einen Einzelnen, um den Gott bereit ist, um jeden Einzelnen zu ringen. Gott liebt die Stadt, weil es so viele Einzelfälle gibt. Und um jeden Einzelnen ist er bemüht. Und ich rede heute nicht, um gegen die Dörfer zu reden. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich rede heute, um für die Stadt zu reden. Ich war echt erstaunt, als ich das nochmal gelesen habe. Wisst ihr, wie viele Einwohner Reutlingen hat? Wir sind nahe an den 120.000. Ich glaube, wenn ich mich so anschaue, ich habe ganz, ganz oft das Herz von dem älteren Bruder. Ich habe ganz oft ein Herz von Jona. Da sind Menschen in der Stadt, die sind so irgendwie so abgefuckt. Hey, ich kann so gar nichts damit anfangen. Wisst ihr, ich komme aus dem Ermstal. Hey, und das Ermstal, das ist so ein bisschen das Zentrum der Welt. Also wenn du ganz anständig bist, dann darfst du irgendwann ins Ermstal ziehen. Ja, da ist man noch fromm, da ist man rechtschaffen, da geht man auch nachts noch auf den Acker, um was zu schaffen. Und also gerade in Neuhausen vor allem. Hey, im Ermstal, das sind die Rechten, aber in der Stadt. Ich setze doch mein Leben für Gott ein. Ich bin doch bereit, in diese Stadt zu gehen und die Nachricht Gottes weiterzugeben. Aber dafür habe ich doch auch die Palme verdient, oder? Hey, ganz im Ernst. Ich setze doch mein Leben ein für diese Stadt. Habe ich denn dann den Segen nicht auch verdient? Und das ist so menschlich. Das ist so menschlich gedacht. Aber Gott interessiert sich für jeden Einzelnen dieser Stadt Reutlingen. Und er gibt uns den Auftrag, er sagt, hey, ihr sollt diese Stadt lieben, weil ich sie liebe. Und wisst ihr, ich finde ein Phänomen bei uns Christen. Wir gehen oft raus in die Stadt, wir gehen missionieren in andere Länder. Und warum machen wir das? Weil wir einen Auftrag haben. Aber das ist nicht der Punkt. Das war nicht das, wozu uns Jesus gesandt hat. Er sagt, ja, geht in die Stadt, ja, geht in die Welt, aber weil er die Menschen liebt. Und ich sage, ich habe keine Ahnung, was diese Serie mit dir macht. Aber ich kann dir sagen, was sie mit mir macht. Mich bringt sie auf die Knie. Mich bringt sie dazu, nochmal umzukehren. Und ich musste mich wirklich fragen, baue ich Kirche in Reutlingen, weil ich diese Stadt liebe? Weil ich diese 120.000 Menschen liebe? Oder mache ich es nicht ganz oft, weil es ein Auftrag ist, weil ich dort damit gefallen will, weil ich alle möglichen Motive habe? Ich frage mich das nochmal neu und ich möchte da wirklich umkehren und aus den richtigen Gründen, aus der richtigen Motivation heraus lieben. Kommen wir zum zweiten Teil. Liebt diese Stadt, weil Gott sie liebt, aber liebt diese Stadt, wie Gott sie liebt. Ey, und da muss ich sagen, da habe ich ganz schön viel Nachholbedarf. Wie liebt Gott? Ich meine, ich habe schon immer wieder Vorstellungen, wie Liebe zu sein hat. Ja, aber meine Vorstellungen von Liebe, die sind teilweise so Hollywood-mäßig, die sind so geprägt von allem Möglichen. Aber Gott lädt uns hier und heute nochmal ganz neu ein und er sagt, hey, ich lade dich ein, das nochmal eine neue Sicht auf Liebe zu bekommen. Und keine Angst, das ist der kürzere Teil der Predigt. Ich habe 10 Punkte, wie Gott liebt. Liebe lernt kennen und verstehen. Wenn du in eine Beziehung eintrittst, wenn du jemand ganz neu zum ersten Mal triffst und du findest ihn attraktiv und denkst, wow, also wow, nicht pff, wow, bum 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 bum. Ja, was tust du dann? Du möchtest den Mensch kennenlernen. Du möchtest wissen, was dahinter steckt. Hey, wo kommst du her? Was ist deine Familie, dein Beruf? Was machst du so? Was magst du nicht? Du lernst ihn kennen und du möchtest ihn verstehen lernen. Irgendwann hörst du auf, weil Mann und Frau und so, ist ja schwierig, aber du versuchst wenigstens zu verstehen. Und Gott sagt, das ist Liebe. Liebe versucht, den anderen kennenzulernen und verstehen zu lernen. Unser Verhältnis zu dieser Stadt, ich frage dich mal ganz gerade raus. Wann hast du das letzte Mal über diese Stadt etwas gelernt? Über die Geschichte dieser Stadt, über die Entwicklung dieser Stadt Reutlingen, über Menschen, die hier gelebt haben, warum Menschen hier leben. Ich habe neulich mal gelesen, wie viele Nationen in Reutlingen leben. Mich hat es hier weggeblasen. Möchten wir wirklich diese Stadt kennenlernen? Verstehen lernen, das ist ein Weg der Liebe. Der zweite Weg oder der zweite Punkt, Liebe hat keine Angst. Also ich bin wirklich so richtig naiv, wohlbehütet aufgewachsen. Wie gesagt, im Ermstal, da ist die Welt noch in Ordnung. Ich habe von Kind auf Angst vor der Stadt. Ja, das Problem ist, geboren wurde ich in Lüdenscheid, das ist ja auch irgendwo auf der Welt, das ist eine Stadt. Und in meinem kindlichen Kopf war immer Stadt was Gefährliches. Da sind böse Menschen, da sind schlimme Geschichten, Stadt ist gefährlich und Dorf, klein, eng, gemütlich, so, das ist gut. Die Stadt kann einem Angst machen. Ja, da sind Rocker da draußen, ja, da gibt's Drogen, ja, das ist... Die Stadt kann Angst machen. Aber Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Kraft, ich muss keine Angst haben vor dieser Stadt. Der Liebe, ich kann sie annehmen. Und der Besonnenheit, ich kann damit umgehen, was dort geschieht. Der dritte Punkt ist, Gottes Art zu lieben ist Lieben anstelle von Verliebtsein. Und wisst ihr was, das ist vielleicht eines der größten Unterschiede, die es im Leben gibt, emotional. Wir streben nach Verliebtsein. Verliebtsein ist was irgendwie richtig Cooles. Verliebtsein ist bisschen Magic. Schmetterlinge im Bauch, Begeisterung für etwas, rosarote Brille, ein bisschen blöd sein. Das ist alles so verliebt sein. Und verliebt sein fühlt sich so stark an. Verliebt sein fühlt sich so stark an, dass du alles andere um dich rum vergisst. Du isst sogar nichts mehr. Ach nee, ein Apfel tut's auch, wenn er rosarot ist. Ja, ist schon cool. Verliebt sein ist ein Gefühl und wir sehnen uns nach dem Gefühl, aber Gottes Liebe ist nicht nur das Verliebtsein, es ist Lieben. Hey, und das ist so ein mega Unterschied. Es gibt ein ganz, ganz simples Wort und einen Ausdruck für Liebe. Liebe heißt, ich kenne dich und mag dich trotzdem. Ja? Und auf einmal ist es egal, ob es darum geht, Männerfreundschaft, Frauenfreundschaft, Mann, Frau. Wir kennen uns und mögen uns trotzdem. Das ist Liebe. Und Gott sagt, ihr sollt diese Stadt lieben. Ihr kennt sie und mögt sie trotzdem. Liebe akzeptiert. Wir Christen haben manchmal echt komische Motivationen. Ja, ich höre immer wieder, hey, wir gehen in die Stadt, um sie besser zu machen. Ja, dann bleib lieber zu Hause. Was für eine Arroganz ist in uns Christen manchmal drin. Wir gehen in die Stadt, um sie besser zu machen. Ja, sie wird vielleicht besser durch Jesus, aber das ist doch, also er und Stadt und wir gehen in diese Stadt, um sie zu lieben. Um die Menschen anzunehmen, zu akzeptieren, so wie sie sind. Und dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, das hat eine Stelle, die haut mich weg. Die haut mich absolut weg. Dieser jüngere Sohn, der kommt von den Schweinen nach Hause. Der Vater rennt auf ihn zu. Er nimmt ihn in den Arm. Ich habe mal in der Psychiatrie gejobbt. Psychiatrie-Jobben, das muss man verkraften. In der Psychiatrie, da hatten wir Obdachlose. Und da kam einer, der war wochenlang draußen auf der Straße. Der hat im Dreck geschlafen, der hat, ich weiß nicht was, alles zu sich genommen. Ich will es auch gar nicht wissen. Er kam und ich sollte ihn waschen. Das war das Ekligste, was ich in meinem Leben tun musste. Es war wirklich eklig. Und der Vater überlegt keine Sekunde. Keine. Nicht, Junge, geh dich waschen, zieh dich sauber an, zeig ein Jahr lang, dass du ordentlich lebst und dann komm, dann nehme ich dich in den Arm. Nein, so sind nur wir. Der Vater geht hin und nimmt ihn in den Arm, egal wie er stinkt, egal wie er aussieht, egal was an ihm noch klebt. Das ist Liebe. Sie akzeptiert. Liebe verpflichtet sich. Hey, das hören wir überhaupt nicht gern. Das ist dermaßen uncool, sich verpflichten. Und deshalb möchte ich gleich als erstes biblisch liefern, warum das biblisch ist. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Das sagt Jesus zum Thema Verpflichten. Die Bibel komplett von Anfang bis zum Schluss zeigt uns einen Gott, der sich verpflichtet. In der Bibel nennt man das einen Bund. Er schließt einen Bund. Das, was wir zwischenmenschlich machen, ist Ehe, das ist ein Bund. Das, was Gott zwischen Abraham und Gott macht, war ein Bund. Das, was Jesus mit uns Menschen macht, ist ein Bund. Gott verbindet sich verpflichtend. Und was machen wir? Hey, ich fände es voll cool, bei der Flüchtlingsarbeit mitzumachen. Ich schreibe mich auf die Liste. Yeah, ich bin dabei. Ja, Freitagmittag, 15.30 Uhr, wo bist du? Wir sind sehr schnell begeisterungsfähig. Wir haben ein Herz für viele Dinge. Aber Gott sagt, darum geht es mir nicht. Nicht verliebt sein. Liebe verpflichtet sich. Wisst ihr, ich finde es manchmal so spannend, wenn mir Leute erzählen, dass sie Gott hören und dass Gott redet. Ich glaube, dass Gott das tut. Aber ich finde es sehr verwirrend, wenn Gott all halbes Jahr was anderes redet. Jetzt gehe ich studieren, ein halbes Jahr später. Ah nee, Gott hat mir gesagt, das ist nicht richtig, okay. Dann ziehe ich in diese Stadt. Oh nee, Gott hat mir gesagt, jetzt ist aber was ganz anderes dran. Gut, jetzt hat aber Gott gesagt, jetzt sollte ich auf Hawaii. Ganz ehrlich, ich habe Respekt vor dir und deinen Entscheidungen. Und wenn du sagst, das hat Gott gesagt, okay, ich habe Respekt. Aber ganz ehrlich, dieser Gott stellt sich mir in der Bibel nicht vor. Gott ist nicht sprunghaft. Gott ist nicht jedes halbe Jahr irgendwie anders unterwegs. Gott sagt nicht dauernd, ach, was juckt mich mein Geschwätz von gestern. Er sagt, meine Liebe zu euch verbindet sich. Und was wäre, wenn Gott heute zu einigen in dieser Gemeinde spricht und sagt, was ich von dir möchte, ist, dass du da bleibst. Dass du in dieser Beziehung bleibst, dass du in diesem Job bleibst, dass du in dieser Kirche bleibst, dass du in dieser Stadt bleibst. Das, was ich von dir möchte, ist, dass du da bleibst und verbindlich wirst. Ich mag mich irren, aber es könnte sein, dass das auch eine Art ist, wie Gott redet. Liebe sieht das Gute. Liebe entscheidet sich, das Gute zu sehen. Ich weiß nicht, wie du selber drauf bist, wenn du an unsere Stadt denkst. Wenn du an unseren Oberbürgermeisterin denkst, wenn du an unsere Regierung in dieser Stadt denkst. Ich weiß nicht, was da so bei dir passiert. Aber ich schlage vor, wir machen mal ein Experiment. Das Experiment lautet, wir als Gemeinde hier, ICF Reutlingen, jeder Einzelne für sich tut mal 4 Wochen lang so, als ob Jesus unser Oberbürgermeister wäre. Und bei allem, was wir über diese Stadt denken, was wir entscheiden und was wir reden, tun wir so, als ob Gott, als Jesus der Oberbürgermeister wäre. Ich habe das Gefühl, dass das unser Reden, unser Denken und unser Handeln gravierend verändern würde. Ist nur ein Experiment. Du kannst mitmachen oder es lassen. Liebe dient. Jesus begegnet den Menschen in ihren Nöten, in Hunger, in Durst, in Krankheit, ganz praktisch. Ja, auch in den geistlichen Nöten. Wie begegnen wir den Menschen dieser Stadt? Wie oft erlebe ich es, dass wir ihnen geistlich begegnen? Wir beten für sie. Ja, super, mach das. Aber begegnen wir auch ihrem Hunger, ihrem Durst, ihrer Krankheit? Liebe ist Initiativ. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er ist für mich gestorben, wo ich noch gar nicht gelebt habe. Liebe ergreift die Initiative. Sie wartet nicht, dass die andere Seite etwas tut. Liebe sucht das Beste, egal was kommt. Liebe sucht das Beste und gibt ihr Bestes zu jeder Zeit. Und der 10. Punkt, Liebe verändert. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.